Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze heute an meinem Schreibtisch zurück nach einer langen Woche auf einer Konferenz und bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge und das Gespräch mit unserem Gast. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit einem Thema, über das in Österreich, zumindest bis die brisanten Kurzchats veröffentlicht wurden, intensiv diskutiert wurde. Wir wollen dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten lassen und wir stellen es ins Zentrum der heutigen Folge. Die neue Steuerreform. Anfang Oktober hat die Regierung die Pläne für ihre ökosoziale Steuerreform vorgestellt. Die Steuerreform war von Beginn an eines der größten Vorhaben der schwarz-grünen Regierung und schon lange sprach der mittlerweile Ex-Kanzler Kurz davon, dass er vorhabe, Steuern zu senken, um die ÖsterreicherInnen, Zitat, zu entlasten. Die Grünen betonten von Anfang an, dass eine CO2-Steuer eines der zentralsten Vorhaben ihrer Amtsperiode sein würde und oft genug hat sich gezeigt, dass sie für die Umsetzung dieser ökologischen Projekte zu sehr großen Kompromissen bereit waren. Jetzt stehen die Eckpfeiler für die Reform und Anfang letzter Woche wurde auch das Budget im Nationalrat dazu beschlossen. Und schon in den ersten Reaktionen zeigt sich ein grobes Bild der Reform. Während Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sich sehr zufrieden zeigen, hagelt es Kritik von diversen NGOs, von sozialen Organisationen, von linken Vereinen. Von vielen Seiten heißt es, die Reform sei weder sonderlich sozial noch irgendwie förderlich für Klima und Umwelt. Wir wollen uns das heute genauer ansehen und fragen, was steckt hinter der Steuerreform? Ist sie wirklich öko, ist sie wirklich sozial oder ist sie vielleicht vielmehr ein Kampf gegen die Armen? Ihr kennt Miriam vielleicht schon aus unserer Podcast-Folge zur Arbeit in der Corona-Krise oder der Folge zum Suezkanal. Sie ist bei Junge Linke im Podcast-Team und sie schreibt auch jede Woche mit einer Morgenpost, die ihr per Telegram erhaltet und dort die neuesten Schlagzeilen lesen könnt. Miriam, freut mich, dass du wieder zu Gast bist.
Danke für die Einladung. Ich bin schon echt gespannt auf das Gespräch.
Vielleicht gleich zum Einstieg. Ich habe jetzt eh schon einiges vorweggenommen. Vielleicht da wurde auch meine Meinung zur Steuerreform ein bisschen ersichtlich. Warum findest du denn, sollten wir über die Steuerreform reden? Was ist da deine Perspektive? Was sagst du zu diesem Reformpaket der Regierung?
Also du hast es ja eh schon angedeutet, die Steuerreform wird als ökosozial verkauft, aber eigentlich steckt da halt ein knallhartes Umverteilungs- und Verarmungsprogramm dahinter. Noch dazu gehen die versprochenen Entlastungen dann halt einfach komplett an denen vorbei, die aktuell am härtesten von den Teuerungen getroffen werden. Also wir sollten auf alle Fälle drüber reden, was denn da tatsächlich dahinter steckt, weil das ist quasi in Zahlen gegossene Politik und in diesem Fall würde ich halt einfach sagen, es ist Klassenkampf von oben.
Okay, ich bin sehr gespannt. Da lohnt es sich auf jeden Fall, etwas genauer hinzusehen. Mir kam vor, dass die Steuerreform jetzt doch ein ziemlicher Aufreger war in den letzten Wochen. Das hätte ich anfänglich, muss ich zugeben, gar nicht erwartet. Zumindest hat eigentlich fast jeder seinen Senf dazugegeben und die Zeitungen und Social Media, zumindest vor Kurz Rücktritt, die waren voll mit Meinungen, mit Kommentaren zur Steuerreform. Wieso wird die Steuerreform gerade so heiß diskutiert? Also ich finde ja, Steuern hören sich immer sehr technisch an oder irgendwie nach BWL-Unikurs. Wieso ist das überhaupt relevant für uns?
Ich finde, das ist gleich voll die gute Frage für den Einstieg. Also ich würde sagen, das Zentrale an der Steuerreform oder an Steuern generell ist, dass sie massive Auswirkungen auf die Einkommens-, aber auch auf die Vermögensverteilung haben und uns damit halt eigentlich alle betreffen. Einerseits sind Steuern für den Staat eine zentrale Einnahmequelle. Also über Steuereinnahmen werden öffentliche Investitionen oder auch laufende Ausgaben, also etwa für Schulen, Universitäten oder das Straßenverkehrsnetz finanziert. Hohe Steuereinnahmen können also bedeuten, dass der Staat viel Geld für solche Projekte hat, die dann oft allen zugutekommen. Also eine gute Infrastruktur oder dass die Müllabfuhr regelmäßig auch in jedes noch so kleine Dorf kommt, davon hat halt wirklich jeder was. Andererseits kann der Staat über die Frage, was er besteuert, wie schon gesagt, in die Einkommens- und Vermögensverteilung eingreifen. In Österreich wird oft davon gesprochen, dass Arbeit sehr hoch besteuert wird, also Menschen einen hohen Anteil von dem, was sie verdienen, dem Staat geben müssen. Da kommen wir dann nachher eh auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Die Einkommenssteuer ist nämlich auch eine der Steuern, die jetzt im Zuge dieser Reform verändert wird. Was bei uns in Österreich aber zum Beispiel gar nicht versteuert wird, ist Vermögen. Also etwa der Besitz an Wohneigentum, wenn jetzt irgendeine reiche Person ein Zinshaus hat. Mhm. Es gibt aber genauso Steuern auf Konsum. Also wir kennen alle, wenn wir einkaufen gehen, die Mehrwertsteuer. Die finde ich insofern spannend, als dass die natürlich Menschen, die einen hohen Anteil von ihrem Einkommen für alltäglichen Konsum ausgeben müssen, um einiges stärker betrifft. Steuern auf Konsum machen insgesamt sogar einen größeren Beitrag aus als Steuern auf Arbeit, sie werden aber viel weniger diskutiert. Insofern ist es dann auch falsch, wenn manche behaupten, dass Menschen, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Einkommenssteuer zahlen, gar keine Steuern zahlen. Denn Mehrwertsteuer zahlen sie ja trotzdem bei jedem Einkauf. Aber ich mag mich jetzt nicht zu sehr in Details verheddern. Kurz gesagt, Steuern haben einen riesigen Effekt darauf, wer wie viel Geld und Vermögen hat, und der Staat kann das mit einer Steuerreform natürlich beeinflussen. Und du hast es eh schon in der Einleitung angedeutet, die aktuelle Steuerreform hat den Namen sozial ganz und gar nicht verdient. Die entlastet unter Anführungszeichen jetzt vor allem die, die ohnehin mindestens zur Mittelschicht zählen, also recht gut finanziell abgesichert sind.
Vielleicht können wir eh da gleich einhaken. Was genau hat die Regierung denn jetzt am Steuersystem verändert? Also welche Reformen gibt es jetzt, die es vorher nicht gab?
Also im Grunde genommen besteht die Steuerreform aus mehreren Teilen, die verschiedene Steuern betreffen. Der erste Teil, auf den ich da jetzt kurz eingehen würde, ist eine Senkung der zweiten und dritten Steuerklasse bei der Lohnsteuer. Steuerklassen in Österreich funktionieren so. Wer weniger als 11.000 Euro im Jahr verdient, der zahlt gar keine Einkommensteuer. Einkommen zwischen 11.000 und 18.000 Euro werden mit 20% besteuert. Einkommen zwischen 18.000 und 31.000 Euro wurden bis jetzt mit 35% besteuert und werden in Zukunft, also nach der Reform, mit 30% besteuert. Einkommen zwischen 31.000 und 60.000 Euro wurden bis jetzt mit 42% besteuert und das wird eben in Zukunft auch gesenkt, die werden danach mit 40% besteuert. Alle Steuerklassen darüber hinaus, also für noch höhere Einkommen, bleiben gleich. Was man auf den ersten Blick aber vielleicht nicht sieht, alle Menschen, die jetzt mehr als 50.000 Euro im Jahr verdienen oder noch viel mehr verdienen, die müssen den geringsten Anteil von ihrem Einkommen, also quasi die untersten 11%, auch nicht besteuern. Und den Anteil, der zwischen 11.000 und 18.000 Euro liegt, mit 20% und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt eine Steuerklasse senkt, die jetzt quasi die Steuerklasse zwischen 18.000 und 31.000 Euro, dann profitiert ein Millionär davon genauso stark oder sogar noch mehr als die viel zitierte Mittelschicht. Kurz gesagt kann man sagen, dass von dieser Reform die am stärksten profitieren, die mindestens 60.000 Euro im Jahr verdienen. Also die sparen sich in Zukunft am meisten und erst ab diesem Einkommen kann man die volle Steuererleichterung überhaupt erst auskosten. Da muss man dann aber dazu sagen, das sind Einkommen von mindestens 5.000 Euro im Monat. Also Leute, die wirklich relativ gut verdienen und deren Leben sich sicherlich nicht grundlegend ändern wird, wenn sie jetzt dieses Steuerzuckerl von der Regierung nicht bekommen würden. Gleichzeitig gehen bei diesem Aspekt von der Steuerreform auf jeden Fall mal alle, deren Einkommen unter 18.000 Euro liegt, leer aus. Und das betrifft echt viele Menschen, also vor allem auch jene, die das Geld viel eher bräuchten. Insgesamt, ich glaube, das hat das Momentum-Institut ausgerechnet, das unterste Fünftel der Einkommensverteilung geht komplett leer aus und auch das zweite Fünftel profitiert kaum. Also es ist wirklich eine Reform für die, die schon ein gutes Einkommen haben. Und ein weiterer Schritt, der sich da so ein bisschen anschließt, ist die Erhöhung des Familienbonus. Der wurde unter Schwarz-Blau eingeführt und ist ein Steuerabsatzbetrag für Kinder, der bis jetzt maximal 1.500 Euro pro Jahr betragen hat und in Zukunft maximal 2.000 Euro betragen wird. Da gibt es dann noch einige kleinere Details, aber das Zentrale hier ist auch wieder, das ist nur ein Steuerzucker quasi, das den Leuten zugutekommt, die überhaupt Lohnsteuer entrichten müssen und auch dann erst denen im vollen Ausmaß, die überhaupt 2.000 Euro an Steuerlast hätten. Also es ist auch wieder eine Maßnahme, die den Besserverdienenden hilft und nicht denen, die das Geld wirklich brauchen. Das ist jetzt kein Mittel gegen Kinderarmut oder so.
Das ist schon heftig in Anbetracht des Wissens, wie viele Kinder nicht mal eine warme Mahlzeit am Tag zum Beispiel kriegen in Österreich. Und ich meine, ich verstehe an sich, wieso die Regierung sagt, Kinder sind teuer und man entlastet Eltern. Man liest ja gerade auch wieder, wie teuer der Schulstart ist zum Beispiel. Was ich mich jetzt gefragt habe, wieso macht die Regierung das über Steuern? Also sie könnte ja einfach sagen, um Kinderarmut entgegenzuwirken, um Familien zu unterstützen, Eltern bekommen für jedes Kind so oder so viel Geld.
Ich finde, das ist eine echt spannende Frage und ich glaube, es wurde auch rund um die Nationalratswahl 2017 darüber diskutiert, ob es nicht irgendeine Kindergrundsicherung geben sollte. Und da haben, glaube ich, im Fernsehen auch alle Parteien gesagt, sie fänden das gut. Umgesetzt worden ist es natürlich nicht. Wir dürfen aber jetzt nicht vergessen, die Unterstützung für Familien, die die Regierung aktuell macht, hat einfach andere Ziele, als Menschen aus der Armut zu befreien. Einerseits, das finde ich einen recht spannenden rhetorischen Spin, wird in den letzten Monaten total stark das Bild geschaffen, Sozialpolitik ist gleich Steuersenkungen. Und damit macht sich die Regierung recht einfach, ihr eigenes Klientel zu bedienen. Weil alle Besserverdienenden bekommen quasi Geld geschenkt und Arbeitslose oder alleinerziehende Mütter, die durch einen Teilzeitjob sowieso nicht so viel verdienen, dass sie überhaupt einkommenssteuerpflichtig wären, die schauen durch die Finger. Die Regierung kann dann aber einfach sagen, naja, wie sollen wir die denn entlasten? Die zahlen ja eh keine Steuern. Dass man stattdessen Kinderbetreuung ausbauen könnte, den Unterhaltsvorschuss rechtlich besser verankern oder was auch immer für andere sinnvolle Projekte umsetzen könnte, das wird dann in dieser Debatte gar nicht mehr erwähnt. Und dass vor allem die ÖVP besser verdienende Familien unterstützen will, das hat schon auch, finde ich, einfach einen ganz klar konservativen ideologischen Aspekt. Ich finde, das merkt man auch in den letzten Monaten und Jahren, auch mit der Corona-Krise nochmal sehr stark, wie dieses konservative Bild von Vater, Mutter, zwei Kinder, Hund, Geranien am Fensterbrett irgendwo am Land in einem großen Garten, da noch einmal stark inszeniert wird. Und das sind dann die förderwürdigen Familien, von denen soll es noch mehr geben und denen muss man jetzt da irgendwie finanzielle Anreize geben. Da gab es auch in der Vergangenheit in der Sozialpolitik immer spannende Unterschiede, während die Sozialdemokratie immer bei sozialpolitischen Fördermaßnahmen auf das Individuum abzielen wollte, hat die ÖVP immer schon die Familie quasi als eine Einheit fördern wollen. Und das sieht man, finde ich, in den letzten Jahren sowohl rhetorisch als auch in der Umsetzung dann wieder sehr, sehr stark, diese konservative Handschrift.
Das ist schon eine spannende Beobachtung. Voll. Wie sieht es denn mit den weiteren Aspekten der Steuerreform aus? Weil es geht ja nicht nur um Kinder und Familie, oder?
Genau, also neben der Lohnsteuerreform und diesem Familienbonus gibt es noch einige weitere Schritte. Eine der, finde ich, ein bisschen wenig diskutierteren Sachen ist die Senkung der Körperschaftssteuer, die KÖST kurz gesagt. Diese wird stufenweise von 25% auf 23% gesenkt. Die KÖST ist die Steuer auf die Erträge von Unternehmen. Die Regierung argumentiert jetzt, dass da eine Steuersenkung notwendig sei, um den Unternehmen Anreize zu schaffen, damit die investieren und damit man im globalen Wettbewerb mithalten kann. Dass das ökonomisch nicht so ganz aufgeht, das kann man sich aber aus mehreren Perspektiven anschauen. Also einerseits gibt es einfach empirische Studien, die gezeigt haben, dass eine Senkung von Gewinnsteuern für Unternehmen im Schnitt, glaube ich, 0,02% mehr Wirtschaftswachstum bringen, also quasi nichts. Und außerdem hat auch die Geschichte gezeigt, dass niedrigere Steuern auf Gewinne nicht automatisch zu mehr Wachstum führen. Also die KÖST, die eben jetzt auf 23% abgesenkt wird, die hat in den 70ern in Österreich mehr als 50% betragen und auch in den 1990ern lag sie noch bei über 30%. Jetzt stellt sich dann halt die Frage, wenn man das jetzt nicht wirklich ökonomisch argumentieren kann, wieso man das macht, wieso macht die Regierung was und wem bringt das was? Und da, finde ich, zeigt sich ein recht erschreckendes Bild. Also von dieser KÖST-Reform profitieren vor allem große Konzerne. Da wurde berechnet, dass rund 3000 Konzerne 3/4 der gesamten KÖST-Erleichterung bekommen. Und da kommt halt dann noch eine recht offensichtliche Sache dazu. Solche Unternehmen gehören meist, no surprise, recht wohlhabenden Leuten, was dann dazu führt, dass 86% der KÖST-Ersparnis an die reichsten 10% der ÖsterreicherInnen geht.
Wow, okay, krass.
Also das heißt, die Unternehmen müssen weniger Steuern zahlen und davon profitieren die Personen ganz an der Spitze der Einkommen bzw. wahrscheinlich auch Vermögensverteilung. Ich würde sagen, die KÖST-Senkung ist wirklich einfach ein Geschenk für Unternehmer. Genau, und dann kommen wir jetzt eigentlich eh schon zum letzten großen Teil der Reform, und zwar der CO2-Steuer. Das war ja besonders den Grünen im Vorhinein schon total wichtig, die jetzt als ein zentrales Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise einzuführen. Und da finde ich das auch wichtig, irgendwie zu unterscheiden. Bei den anderen Steuern geht es quasi immer um eine Entlastung für die Bevölkerung. Also es wird argumentiert, die müssen in Zukunft weniger Steuern zahlen. Bei der CO2-Steuer ist es genau umgekehrt. Damit werden Produkte teurer. Ganz kurz funktioniert die CO2-Steuer so. Ab Juli 2022 wird jede Tonne CO2 mit 30 Euro besteuert. Und der Preis steigt dann bis 2026 auf 55 Euro. Besteuert werden damit vor allem emissionsintensive Materialien wie Heizöl oder Treibstoff. Und Das finde ich auch recht relevant. Wir haben ja ganz am Anfang uns schon angeschaut, was es für verschiedene Steuern gibt. Und die CO2-Steuer, das ist eine Konsumsteuer. Also es wird der Konsum von umweltschädlichen Produkten teurer. Und die Idee ist ganz grob dahinter, dass die Leute dann einfach weniger davon kaufen, weil es relativ gesehen zu anderen Produkten teurer wird.
Okay, das heißt, der Konsum wird teurer, aber nicht die Produktion der Produkte eigentlich, wenn ich das richtig verstehe.
Also ich glaube, das kann man nicht so ganz einfach sagen, weil wenn ein Unternehmen jetzt quasi ein Produkt produziert, in dem umweltschädliche Materialien drin sind, dann muss das Unternehmen auch mehr für die Produktion zahlen. Okay. Aber die Sache ist halt auch, niemand garantiert, dass das Unternehmen das dann nicht einfach an die Konsumenten weitergibt. Okay. Also es gibt keine Garantie, dass dann nicht trotzdem faktisch die Endprodukte wieder teurer werden.
Da merkt man ja auch, dass es wahrscheinlich wirklich nicht die sozialste Reform ist, wenn sich da ganz viel einfach auf Konsumentinnen und Konsumenten abwälzen lässt. Wie sieht es denn klimamäßig aus? Also das wirkt so, als wäre die CO2-Steuer genauso wenig wie die anderen Aspekte der Steuerreform jetzt tatsächlich sozial. Kann man mit dieser Steuer dafür zumindest das Klima wirklich retten, wie die Grünen sagen? Also ich muss zugeben, wie du vielleicht hören kannst, ich bin da etwas skeptisch, ob wir mit einer CO2-Steuer die Klimakatastrophe beenden können.
Also so ganz pauschal würde ich jetzt mal sagen, nein, damit kann man nicht die Klimakatastrophe verhindern. Aber ich würde da gerne ein bisschen ins Detail gehen. Ich finde die CO2-Steuer nämlich tatsächlich einen der spannendsten Aspekte von dieser Reform. Die gab es ja bis dato gar nicht in Österreich. Hm. Und ich finde, man kann die Steuer auf zwei Ebenen analysieren. Einerseits stellt sich die Frage, ob die Umsetzung, wie sie gerade geplant ist, sinnvoll ist. Und die andere ist, wie viel so eine CO2-Steuer überhaupt bringen kann und ob die generell ein sinnvolles Instrument ist. Wenn man sich die Umsetzung anschaut, dann sieht man, da gibt es gerade total viel Kritik von diversen NGOs, die alle sagen, der CO2-Preis ist zu niedrig, um einen Lenkungseffekt zu haben. Lenkungseffekt wird quasi heißen, Sachen werden so viel teurer, dass die Bevölkerung tatsächlich auf andere Produkte umschwenkt, weil sie sagt, das zahlt sich nicht mehr wirklich aus, das so zu konsumieren. Im Regierungsprogramm war ursprünglich auch ein Preis von 50 Euro geplant gewesen und sogar der Arbeitsminister Kocher, der ja auch irgendwie sich als Verhaltensökonom viel mit solchen Fragen beschäftigt, hat zugegeben, dass diese 30 Euro wenig Lenkungseffekt haben. Mhm. Ich finde, man darf aber trotzdem nicht unterschätzen, was die Preiserhöhung bedeutet, beziehungsweise auch für wen das dann vielleicht doch einen Effekt hat. Wenn man sich das jetzt auf Treibstoffe anschaut, dann kann man quasi sagen, für ein Liter Treibstoff steigt der Preis bei den 30 Euro pro Tonne CO2 um ca. 8 Cent. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist eh nicht viel und trifft vielleicht teilweise eh unter Anführungszeichen die richtigen Leute, also die, die irgendwie super viel Auto fahren, das aber vielleicht gar nicht müssten. Mhm. Gleichzeitig, da das eben eine Konsumsteuer ist, die für jeden Konsumenten oder für jede Konsumentin gleich teuer ist, wird es relativ gesehen für die Leute mit niedrigem Einkommen teurer. Also denen tun die 8 Cent natürlich mehr weh als irgendwem, der sowieso reich ist quasi. Mhm. Das heißt eben, es wird für alle teurer und eben auch um denselben Betrag. Die Regierung hat jetzt aber eben gesagt, okay, um diese Teuerung der Bevölkerung zurückzuerstatten, gibt es einen Klimabonus, den alle unabhängig davon, ob sie jetzt klimaschädliche Produkte konsumieren, wieder bekommen. Das macht die Regierung, und das finde ich relativ schräg, aber regional. Also es gibt 4 Stufen, je nachdem, wie gut eine Region öffentlich angebunden ist und je nachdem bekommt man zwischen 100 und 200 Euro zurück. Die Idee dahinter ist quasi, Leute, die in einer schlecht angebundenen Region wohnen, die können nicht so einfach auf die Öffis umsteigen. Ich finde, da beißt sich aber ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil gleichzeitig reden sie dann wieder von Lenkungseffekten, das heißt, dass die Leute umsteigen sollen. Ich finde, man merkt daran schon relativ gut, dass diese ganze Logik hinter der CO2-Steuer einfach nicht so ganz aufgeht. Mm. Und ich denke mir, wenn man dann aber schon sagt, man findet diese Reform sinnvoll und man möchte eine CO2-Steuer, dann müsste man die Rückerstattung definitiv sozial staffeln und nicht regional. Weil dann würden trotzdem die schlecht verdienenden Leute am Land, die aufs Auto angewiesen sind, viel zurückbekommen, weil man quasi sagt, man unterstützt die, die wenig Einkommen haben. Man würde aber nicht den Leuten, die sowieso eigentlich überhaupt keine finanziellen Probleme haben, einfach noch einen höheren Bonus geben als vielleicht Pensionistinnen in Wien, die jetzt über andere Produkte mehr zahlen müssen. Also ich finde, das macht relativ wenig Sinn. Und ich finde, da merkt man auch extrem, wie asozial diese Reform eigentlich ist. Also da reden die Grünen zwar immer davon, dass man Klima und Soziales irgendwie zusammendenken muss, aber machen tun sie dann eher das Gegenteil.
Ja, absolut, das stimmt. Und ich finde, gerade da liegt es doch auf der Hand, dass sich eine soziale Staffelung anbieten würde, weil eben ein höherer CO2-Preis Leute unterschiedlich trifft, je nach ihrer sozialen Position. Also voll, finde ich sehr wenig nachvollziehbar, die regionale Staffelung.
Es gibt da auch noch einen weiteren Aspekt, der aus sozialer Perspektive, finde ich, eine absolute Frechheit ist. Also neben Treibstoff wird ja zum Beispiel auch das Heizen mit Öl teurer. Und da wird dann davon gesprochen, dass das Anreize schaffen soll, dass sich Leute umweltfreundlichere Heizungen zulegen. Jetzt ist es halt so, dass viele Leute in Mietwohnungen wohnen und sich nicht einfach aussuchen können, wie sie heizen. Dafür ist halt der Vermieter zuständig. Und die, die jetzt aber dann mehr fürs Heizen zahlen müssen, sind die Mieter. Und selbst in Deutschland hat es die Große Koalition, die jetzt nicht dafür bekannt ist, mega die tolle Sozialpolitik zu machen, geschafft, das so auszuverhandeln, dass sich Mieterinnen und Vermieterinnen die Mehrbelastung teilen, damit auch die Vermieter einen Anreiz haben, da vielleicht eine ökologisch sinnvollere Heizung einzubauen. Also da schafft es Österreich gerade wirklich so ein bisschen den Vogel an asozialen Klimamaßnahmen abzuschießen.
Ich finde das so arg. Ich meine, gerade bei dem Beispiel Mieterinnen sind sowieso oft genug der Willkür von Vermietern ausgeliefert. Und jetzt müssen wir auch noch für deren Entscheidungen draufzahlen. Also total absurd.
Absolut. Ich finde, die CO2-Steuer kann man dann aber auch noch aus einer anderen Perspektive kritisieren. Ich habe ja jetzt viel darüber gesprochen, dass die Umsetzung nicht so gut ist und auch nicht dem entspricht, was sich Leute vielleicht vorstellen, dass sinnvoll wäre. Im Grunde genommen ist aber die Idee einer CO2-Steuer an sich schon so ein bisschen das Paradebeispiel, wie sich Mainstream-Ökonominnen und Neoliberale vorstellen, das Klima retten zu können. Die CO2-Steuer ist dann so etwas wie eine Antwort darauf, wie es denn überhaupt sein kann, dass eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft Umweltverschmutzung produziert, unser Klima ruiniert oder generell einfach oft zu Resultaten kommt, die ziemlich weit weg sind von dem, was wir uns als Menschheit wünschen würden. Also plakativ gesagt stellt sich da die Wirtschaftswissenschaft die Frage, wie kann es denn sein, dass Firmen Gewässer verschmutzen, sich Filteranlagen für ihre Schornsteine sparen, nur um ein bisschen mehr Profit rauszuschlagen? Man könnte jetzt meinen, das sind alles schon Beispiele dafür, wieso es jetzt aus ökologischer Perspektive recht problematisch ist, die Wirtschaft kapitalistisch zu organisieren. Die Standardökonomie hat da aber eine recht einfache Antwort darauf. Die sagen dann quasi, die Kosten, die durch die Umweltverschmutzung entstehen, also zum Beispiel eine verseuchte Erde, auf der nichts mehr wächst, oder Ansteigen des Meeresspiegels, was Dammbauten notwendig macht und so weiter, die können die Firmen derzeit auf die Allgemeinheit abwälzen. Also die Idee ist, das sind Kosten, die die Firmen aber nicht selber zahlen müssen. Die Idee ist dann einfach, man muss den Firmen die echten Kosten unter Anführungszeichen für ihr umweltschädliches Handeln aufhalsen, dann würden sie auch nicht so umweltschädlich handeln. Mit einer CO2-Steuer versucht man quasi zu sagen, Umweltverschmutzung verursacht Kosten und irgendwer muss diese Kosten tragen und es sollte nicht die Allgemeinheit sein, sondern die Verschmutzung tatsächlich verursachen. Ich finde, man hört da aber schon relativ schnell, dass das nicht so ganz Sinn macht. Also man kann zwar vielleicht sagen, die Vorstellung, dass es echte Kosten für Umweltverschmutzung gibt und dass man die verrechnet, hört sich zwar vielleicht logisch und schlüssig an, aber so ganz funktioniert das nicht. Und ich finde halt, das basiert auch einfach auf Annahmen, denen wir uns nicht unbedingt anschließen sollten. Also zuallererst stellt sich mal die Frage, was wäre das denn für ein Zustand, der eintreten würde, wenn alle Leute die echten Kosten zahlen müssten. Und da sieht man, dass das, was die Mainstream-Ökonomie anpeilt, nicht unbedingt das ist, das, was wir uns als Linke von der Gesellschaft wünschen. Also sie sagen quasi, die Wirtschaft ist durch diese Fehlallokation nicht im Pareto-Optimum. Und dieses Pareto-Optimum, das ist aber kein Zustand, der jetzt irgendwie, in denen es allen gut geht, sondern das ist einfach nur ein Zustand, in dem man niemand besser stellen kann, ohne den anderen jetzt schlechter zu stellen. Das ist jetzt, also das muss man gar nicht so genau ausführen, aber das ist auf jeden Fall kein Optimum, in dem es um das Wohl der Menschen geht. Das ist ein sehr technokratisches Konstrukt und das hat für linke Politik, der klar ist, dass man im Interesse der vielen Menschen handeln muss, die nicht von ihrem Reichtum leben können, wenig Relevanz. Auch ein Zustand, in dem ein Großteil der Bevölkerung knapp vor dem Verhungern steht und eine Minderheit fast alles besitzt, kann Pareto-optimal sein. Also für diese Ökonomen dann erstrebenswert, weil man kann ja vielleicht den paar Reichen was mit wegnehmen, um das Leben der Mehrheit zu verbessern, aber dafür müsste man eben irgendwem was wegnehmen und das wäre dann wieder nicht Pareto-optimal. Und genauso ist es bei der CO2-Steuer. Wenn Firmen einfach ihre Preise erhöhen und den CO2-Preis weitergeben, kann es gut sein, dass wir einen Pareto-optimalen Zustand erhalten und vielleicht sogar Emissionen reduzieren. Vielleicht ist das aber nur dann der Fall, weil sich viele Arme nur mehr selten leisten können, zu heizen. Also kurz, überlässt man die Regulierung dem Markt und den dahinterliegenden Vorstellungen, dann ist es erfahrungsgemäß enorm wahrscheinlich, dass wir zu recht ekelhaften und armenfeindlichen Resultaten kommen. Und das Absurde dabei ist, dass das die Mainstream-Ökonomie nicht mal zwingend bestreitet. Und trotzdem fällt den linken oder linksliberalen Kritikerinnen der Steuerreform dann oft nichts anderes ein, als einen noch höheren CO2-Preis zu fordern. Ich würde eben auch sagen, dass man da relativ kritisch sein muss. Natürlich kann man dann sagen, die Umverteilung der Last ist trotzdem eine politische Frage. Also man kann ja dann trotzdem sagen, es gibt eine soziale Staffelung. Aber wir sehen ja gerade, wie sehr man sich darauf verlassen kann, dass die Regierung das dann tatsächlich sozial umsetzt. Also die Regierungen von kapitalistischen Staaten fühlen sich tendenziell nicht denen verpflichtet, die ohnehin wenig haben, sondern eher den Reichen und Mächtigen. Und außerdem kommt halt noch dazu, dass man die tatsächlichen Mehrkosten, die jetzt durch die CO2-Steuer entstehen, für die unteren Schichten recht schwer beziffern kann. Also wir können jetzt schwer einschätzen, was dann genau wie viel teurer wird. Klar ist aber, und das habe ich eben vorher schon gesagt, weil wie ich erklärt habe, dass es eine Konsumsteuer ist, dass die weniger Wohlhabenden mehr darunter leiden als die Reichen, für die das quasi relativ gesehen weniger in ihrem Einkommen verändert.
Okay, das heißt, eigentlich, so wie ich das jetzt verstehe, allein das Gesellschaftsbild, die Welt, die die Mainstream-Ökonomen wollen, das Gesellschaftsbild, das hinter der CO2-Steuer steht, allein das hat schon nichts mit dem zu tun, wie wir Linke eigentlich Gesellschaft organisieren wollen, nämlich zum Wohl der vielen.
Genau, also da geht es im Grunde genommen darum, den Kapitalismus nach gewissen Kriterien zu optimieren. Und der zweite Kritikpunkt setzt dann, finde ich, an der Frage an, ob wir den Schritt hin zu einer Gesellschaft, in der wir wirtschaften, ohne langfristig unsere Lebensgrundlage zu zerstören, über eine CO2-Steuer überhaupt schaffen können. Also der erste Punkt war ja quasi, vielleicht wäre es sogar möglich, aber es basiert auf asozialen Annahmen. Die zweite Frage ist es ökologisch überhaupt machbar? Und da gehen Vertreterinnen von dieser Steuer davon aus, dass durch den CO2-Preis umweltschädliche Produkte und Produktionsweisen teurer und umweltfreundliche Optionen im Vergleich günstiger werden. Da stellt sich dann aber die Frage, ob diese umweltfreundlichen Optionen, die tatsächlich das Klima retten würden, wenn jede Firma und jede Konsumentin sie für sich ergreift, überhaupt schon existieren. Natürlich werden durch die CO2-Steuer und andere Förderungen Anreize für grüne Innovationen geschaffen, aber es geht hier ja nicht um kleine Erfindungen, sondern darum, dass die Wirtschaft, wie sie seit über 100 Jahren organisiert ist, auf fossilen Energieträgern basiert und von diesen durchdrungen ist. Das ist eingeschrieben in alle Handelsnetzwerke, quasi in alle Industrien und die Art und Weise, wie wir Landschaft und Städte gestalten. Also da kann man, finde ich, nicht einfach sagen, man hofft auf ein, zwei Innovationen, die dann irgendwie das alles retten würden. Also um die Wirtschaft grundlegend umzuwälzen, und das wird wohl einfach nötig sein, um der Klimakatastrophe was entgegenzusetzen, das sagen alle möglichen WissenschaftlerInnen, da bräuchte es einen gigantischen kooperativen Aufwand von allem. Und das ist, finde ich, auch der Knackpunkt. Im Kapitalismus handeln Unternehmen und Menschen immer noch recht unabhängig und in Konkurrenz stehend. Also selbst wenn es jetzt irgendwelche Erfindungen oder technokratischen Maßnahmen gäbe, mit denen man eine ökologische Wirtschaftsordnung im gesellschaftlichen Interesse aller Beteiligten machen könnte, gibt es im Kapitalismus keine Garantie, dass das wirklich passieren würde und man sich dafür entscheidet, weil es gibt jetzt nicht ein kollektives Handeln von allen Beteiligten, die sich gemeinsam dafür entscheiden, sondern es sind im Grunde genommen lauter vereinzelte Entscheidungen von einzelnen Unternehmen, einzelnen Individuen, einzelnen Kapitalistinnen. Und sonst haben wir zugespitzt das, was wir jetzt gerade sehen, also zum Beispiel einen enormen Boom bei Elektroautos, die dann aber mit Kohlestrom betrieben sind. Und das ist jetzt definitiv nicht die Wende, die wir eigentlich bräuchten.
Absolut, ich finde die Ebene noch total wichtig, also sich überhaupt darauf einzulassen, zu sagen, wir besteuern ein bisschen den Alltag und den Rest richtet der Markt. Das ist eigentlich schon eine Absage an den Kampf gegen die Klimakatastrophe. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem sozialen Aspekt zurück. Du hast eben Regionalbonus und deine Erläuterungen dazu schon erwähnt. Die Steuerreform scheint ja jetzt nicht unbedingt die Ärmsten zu fördern. Und ich fand da auch Werner Koglers Instagram-Post so zynisch, wo er die Reform quasi damit bewirbt, dass eine gut verdienende Familie in Gmunden deutlich mehr profitiert als eine Pensionistin in Wien. Ich habe das am Anfang echt für Satire gehalten, als ich das gesehen habe. Vielleicht ganz allgemein. Wer profitiert denn von dieser Reform und für wen wird jetzt alles eher teurer?
Also ich glaube, durch das, was ich bis jetzt so erklärt habe, hat sich eh schon ein recht klares Bild gezeigt. am meisten profitieren die Reichen und wenn man das jetzt irgendwie so nennen will, die obere Mittelschicht. Und man hat ja eh auch schon an den Beispielen der Regierung gesehen, da geht es um Familien mit einem gemeinsamen Einkommen von mindestens 4.000 Euro. Während jetzt nach fast 2 Jahren Pandemie die ganze Zeit darüber geredet wurde, wie wichtig die SystemerhalterInnen sind, kriegen genau jene, also keine Ahnung, Pflegerinnen, Bilderkassiererinnen, Kindergartenpädagoginnen, alleinerziehende Elternteile und so weiter quasi nichts. Also die Reform ist halt wirklich ein Geschenk für die obersten 40% an Problemen wie Armut, wird sich damit überhaupt nichts ändern. Hm. Ich finde aber eben schon auch so diese Geldgeschenke recht spannend. Also mir kommt vor, die ÖVP hat früher schon nochmal stärker nur an dieser Trickle-Down-Logik angehalten. Also quasi die Vorstellung, man macht es für die Unternehmen bequem und dadurch wird sich das dann auch für deren Angestellte verbessern. Das macht sie jetzt nach wie vor, also die Köstsenkung, die fällt da genau rein. Aber gleichzeitig bekommt schon eben auch die Mittelschicht oder die obere Mittelschicht durch so Maßnahmen wie die Senkung der Steuerklassen oder den Familienbonus jetzt auch nochmal so Steuerzuckerl. Und mir kommt vor, das ist schon noch eine Art Klientelbefriedigung. Genau. Und was ich halt eh auch schon gesagt habe, was eine echt heftige Verteilungswirkung hat, was jetzt fast ein bisschen kurz gekommen ist, ist die gerade erwähnte Senkung der Körperschaftssteuer. Das ist halt einfach wirklich eine Reform, die geht an die größten 3.000 Konzerne. Das ist extrem absurd.
Das ist schon heftig. Da schenkt die Regierung den Unternehmen jetzt ja quasi einfach Geld, wenn ich das richtig verstehe. Und blöde Frage, aber kann sich die Regierung das zurzeit überhaupt leisten? Also der Staat, kann sich der das leisten? Also meinem Verständnis nach fehlt dem Staat dann doch einfach das Geld für andere Dinge, Geld, das er eben vorher hatte.
Jein, also ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen eine mehrschichtige Frage. Auf der einen Seite fände ich es jetzt falsch, wenn wir uns als Linke denen anschließen, die sagen, der Staat muss super viel sparen oder die dauernd drüber reden, dass sich ein Staat dies oder jenes nicht leisten kann. Staaten funktionieren einfach nicht wie Haushalte und eine gewisse Verschuldung ist auch überhaupt kein Problem. Die andere Frage ist aber, wie die aktuell Herrschenden das sehen. Und Gernot Blümel hat in der Budgetrede letzte Woche auch schon betont, dass er jetzt nach den Corona-Jahren darauf anpeilt, das Defizit wieder zu senken und man sich auch an EU-Fiskalkriterien richten möchte wieder. Die schreiben eben vor, dass die Neuverschuldung maximal 3% im Jahr betreffen sollte. Also die halten sehr wohl an dieser Sparlogik fest. Und mit dem im Hinterkopf wird einem dann recht schnell klar, dass da in näherer Zukunft irgendwo gespart werden muss. Und dann fragt man sich eben schon, warum jetzt noch Geschenke an Konzerne gemacht werden. Und da kommen wir nämlich dann noch zu deiner eigentlichen Frage. Die jetzige Steuerreform kommt dem Staat nämlich sauteuer. Es kostet allein die Senkung der Köst ab dem Jahr 2025, wenn sie dann quasi um den maximalen Beitrag gesenkt worden ist, jährlich ungefähr 1 Milliarde Euro. Aber auch die anderen Steuersenkungen fallen in den Milliardenbereich. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass man sagen kann, das BIP-Wachstum wird in den nächsten Jahren so enorm steigen, dass sich das dann alles von selber finanziert. Und der Marcel hat in der letzten Folge zu dem System kurz auch schon gesagt, dass wir bis zur Corona-Krise in Österreich eigentlich eine wirtschaftlich echt positive Entwicklung hatten. Mhm. Die dann, das geht eben dann auch mit hohen Steuereinnahmen einher, aber damit kann man nicht unbedingt für die nächsten Jahre auch rechnen. Also die Chancen, dass das eventuell nicht so weitergeht, sind gut. Und ich finde auch, die letzten Meldungen, etwa eben vom Arbeitsminister Kocher oder anderen, haben schon gezeigt, wo dann am schnellsten gespart wird. Da geht es dann um Arbeitslose oder andere sozialpolitische Errungenschaften, die dann irgendwie zurückgespart oder gekürzt werden. Also da wird dann nicht wieder, da heißt es dann nicht, jetzt müssen wir die Unternehmen doch höher besteuern.
Das ist schon heftig, wenn auch nicht unerwartet, nach dem, was du sonst alles schon über diese Reform erzählt hast. Zum Abschluss noch. Was würdest du uns Linken jetzt noch mitgeben? Wie sollen wir uns zu dieser Reform positionieren?
Das finde ich ausnahmsweise eine relativ leichte Frage. Die Reform hat nämlich echt kaum Punkte, die man positiv hervorheben kann. Also ich glaube, es ist wirklich angebracht, die Reform als linke Hand zu kritisieren und zu betonen, was sie ist. Ein Verarmungsprogramm für die, die ohnehin schon arm sind, während es gleichzeitig Geldgeschenke für die oberen Klassen gibt und an der ökologischen Krise wird das jetzt auch nicht irgendwas verbessern. Beziehungsweise es verschärft sogar die Dynamiken, in denen man meint, mit ein paar kleinen Steuern kann man das Klima retten. Selbst wenn man sich jetzt auf die Debatte einlässt, was man an dieser Steuerreform jetzt auf einer kleinen reformistischen Ebene anders machen wird, da gibt es einige extrem offensichtliche Punkte. Also es wird weiterhin kein Vermögen besteuert, die CO2-Steuer, selbst wenn sie vielleicht auch in einer anderen Ausführung nicht das Klima retten wird, ist jetzt obendrauf noch extrem asozial und die Erhöhung des Familienbonus in der Form hilft den Reichen und nicht Kindern in Armut. Also ich glaube, du siehst sehr schnell, ich finde an der Reform echt wenig positive Aspekte und ich finde, die dürfen wir als Linke schon auch einfach richtig verteufeln.
Miriam, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und danke für deine sehr klaren Worte und deine ja, scharfe Analyse der Steuerreform. Dankeschön, dass du heute wieder mal zu Gast warst.
Danke für die Einladung, es war echt spannend.
Das war unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es am nächsten Sonntag um 12 Uhr und die kann dann auf Spotify, auf Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Wenn du Junge Linke nicht nur hören, sondern noch kennenlernen willst, dann komm doch zu unserer Zukunftsklausur. Unsere Zukunftsklausur von 29. Oktober bis 1. November, also in 2 Wochen, bei der kommen Junge Linke aus ganz Österreich zusammen, um gemeinsam die nächsten Schritte in der Entwicklung vom Verband zu planen. Ja, weil nach dem erfolgreichen Aufbau seit 2018 wollen wir jetzt die Weichen für die kommenden Jahre legen und ja auch in eine neue Phase unserer Geschichte des Linker Jugendverein übergehen. Den Weg dorthin wollen wir so breit und so offen wie möglich gestalten, deswegen einfach auf www.jungelinke.at gehen, anmelden und dort vorbeischauen. Wir sehen uns dort. Bis dann und bis zum nächsten Mal.